Hallo, liebe Zuhörer
Liebe
vom
Community.
liebe
Ja.
Community von Nerds Array. Wir sind wieder da und nehmen eine Folge auf. Heute wieder dabei Patrick
Jo, hier ist er.
aus dem Süden und Nils
Moin, moin.
hier aus dem Norden und ich auch. Sven, wir wollen nach langer Zeit wieder mal eine Episode aufnehmen. Ostern ist vorbei. Für alle,
Das
die das mal
stimmt.
später hören, ne? Also Ostern ist gelaufen. Und als erstes haben wir Feedback bekommen und wissen, dass wir zumindest einen Hörer haben. Und zwar der Arthur. Der Arthur hat geschrieben, hallo zusammen. Bei der letzten Folge habt ihr erwähnt, dass ihr noch kein Feedback zu eurer Sendung erhalten habt. Ich dachte, ich schreibe euch mal. Das finden wir gut. Ich finde die Sende interessant und denke, mit der Zeit wird's noch besser und ihr bekommt mehr Hörer. Vielleicht könnt ihr eine Folge mal darauf eingehen, wie ihr beim Programmieren rangeht. Startet ihr direkt mit dem Programmieren, schreibt ihr erst als Pseudocode runter, benutzt ihr bestimmte Tools, wie prüft ihr euren Code auf Fehler, Logikfehler und so weiter. Ja, das ist ne schon breit gefächertes Thema. Das haben wir gedacht, nehmen wir uns heute auch mal an und werden mal darüber sprechen. Aber als erstes haben wir noch ein anderes Topic, nämlich Off-Topic. Und da fangen wir dann erstmal heute mit an. Mit der Hannover Messe.
Wart ihr da vor Ort?
Ja.
Ja, wir sind tatsächlich hingefahren.
Ja, kurz
Verrückt.
entschlossen. Kurz entschlossen. Sind wir vorbeigefahren?
Das ist von hier eine knappe Stunde sind wir, glaube ich, gefahren, ne?
Ja.
Ja, viel mehr
Ah
ist das
ja,
nicht.
ist ja
Dreiviertelstunde,
Luxus.
Stunde.
Ja,
Ja,
genau.
eben, da haben wir gesagt, das kann man sich nicht entgehen lassen. Also
Ja.
wenn wir schon in der Branche tätig sind,
Ja.
dann sollte man da auch mindestens mal einen Tag hingehen. Hatten noch ein, zwei Terminchen, also das hat schon gepasst.
Ja. War sehr, sehr schick. Mal wieder so unter Leuten.
Ja,
Unter.
erstaunlich gut besucht, muss
Ja.
ich sagen. Also echt gut aus. Bombastische Stände von den Großen.
Ja.
Das war echt irgendwann schon aufgefahren. Und ja, das Messeleben kommt wieder, glaube ich.
Ja.
Die Pandemie hat es doch nicht zum Erliegen gebracht.
Nee, ich denke auch, dass das irgendwie sich wieder entfacht. Ob es jetzt wieder noch so eine breit gefächerte Hannover Messe wird, wie es früher mal war, völlig durchmischt mit weiß ich was allen Themen, weiß ich nicht, aber wir haben auch eher nur die technischen oder Automatisierungsdinge angeguckt. Ich weiß es nicht, was
Ja.
da noch so alles gibt, keine Ahnung. War für den Tag schon genug, ja.
Ja, wenn du da alles sehen willst, musst du halt 2
Ja.
Tage wahrscheinlich mindestens hin und dich gut vorbereiten, wo was zu finden ist.
Genau, das war schon.
Ja,
Ja,
ich.
aber was wir gesehen haben, ist also sehr viel Personal. Also das habe ich die Jahre vorher nicht gesehen, dass da auf den Ständen, also
Deswegen waren sie voll, ja.
sehr viel. Also so, gerade so die Großen hatten also sehr viele Sales-Leute oder auch Hostessen oder waren da. Also es war richtig voll, schon beim Start der Messen war jeder Stand schon voll belegt mit Leuten. Also das war schon Wahnsinn.
Die wollten alle mal wieder raus.
Ja, ich denke auch, das kann sein. Und ja, war recht interessant.
Habe mir ein paar Tage später dann auch die Zahlen gleich mal angeguckt zu letztem Jahr und das Gefühl hat uns auch nicht getrübt. Das war tatsächlich knapp das Doppelte von 2022, also nicht ganz, aber Also die sind von 75.000 Besuchern auf 130.000 Besucher. Die Online-Besucher sind gleich geblieben, aber das ist jetzt auch nicht so interessant, glaube ich. Und die Aussteller sind von 2.500 wieder auf 4.000 gewachsen. Also ist tatsächlich, wie
Ja.
wir es gesehen haben, massiver
Hoffen wir mal, dass
Zuwachs
sich
wieder.
das für die anderen Messen dann auch so
Ja.
darstellt.
Gehe ich von aus. Also,
Da war
ja.
ja letztes Jahr wirklich ein bisschen müde alles.
Ja, das stimmt. Ja, aber da wussten ja auch alle noch nicht, sollten wir, wer darf wohin und so weiter. Also das war ja alles noch so ein bisschen schwammig letztes Jahr, ne? Um die Jahreszeit.
Ja.
Ja. Hatten so alle noch ein bisschen Angst.
Genau. Ja, und von der Messe selber habe ich jetzt,
Ja, explodierende Neuigkeiten.
ja, wir haben hier denn in unserer Branche, also gesucht jetzt Automation, tolle Innovationen, aber
Nicht fündig geworden.
nee.
Nicht so wirklich.
Dann haben wir uns, also wir haben natürlich, ja, also Fertigungstechniken und sowas, alles gibt's alles, ja, schöne Maschinen, tolle Ideen, wie man irgendwelche Maschinen aufbaut. Ja, aber das ist jetzt alles so Roboter, Fertigungstechnik, keine
Genau,
Ahnung. Also.
dieses Vertical Farming haben wir hier und da gesehen.
Ja.
Ziemlich viel Robotik, das stimmt.
Ja.
Aber jetzt nichts, wo man sagt, das ist mal revolutionär.
Ja.
Etwas Neues, was wir noch nicht gesehen haben. Also,
Tja, und dann
glaube
haben wir uns
ich.
noch rumgetrieben in den Hallen, wo so ein bisschen mit den Buzzwords aus dem Marketing rumgespielt wird, so mit
Digital Twin.
Digital Twin, genau, IoT,
Ja.
Cloud und so weiter, ne? Und ja, in der Halle waren wir so drin, ja, das sind alles irgendwelche, die bieten da. Sind auch große dabei, so wie AWS oder Azure, die da riesige Stände haben. Ja, da geht es denn um Service am Ende, ne?
Genau.
Also dann bieten sie es an, dann haben sie da ein paar auf dem Stand, die irgendwas Tolles gemacht haben. Und da ist mir aufgefallen, dass Digital Twin, also ein so breit gefächertes Thema ist, dass
Ja, das
jeder gar nicht.
Verständnis.
Ja, genau.
Verständnis ist ein ganz anderes,
Ja,
also.
dass jeder gar nicht weiß, was das jetzt eigentlich ist am Ende, ne? Und oder
Ja, das
jeder
ist richtig.
eine eigene Vorstellung hat, was es sein könnte, Digital Twin, und das ist irgendwie nicht klar. Also das ist
Ja, die einen haben 3D-Zeichnungen, die anderen haben Videos von einer Fabrikhalle, wo du dann digitalisiert irgendwelche Anzeigen sehen kannst. Kannst halt rumlaufen. Also wirklich von bis
ja.
alles dabei.
Ja, aber nichts Konkretes, dass man jetzt sagt, also die haben da irgendwie ein Produkt, was man jetzt so out of the box irgendwie als Digital Twin durchgehen lassen könnte,
Ja,
weiß ich nicht. Ja. das dauert, denke ich, noch ein bisschen, bis sich Ja. das da auch wirklich durchsetzt. Ja. Bis auch das Wissen mal aufgebaut ist, was man damit wirklich tun möchte. Ja.
Ich bin, weißt du, was ich mir so gedacht habe, ob Digital Twin das richtige Wort ist. Weil durch Twin geht ja eigentlich fast jeder davon aus, dass es identisch aussehen muss. Aber da ist ja technisch die Frage, muss das überhaupt oder muss es nur meinen Ansprüchen genügen, was die Technik angeht? Also, dass das halt irgendwie zusammenpasst und genügend Kollisionen sind, dass die Kommunikation stimmt und so weiter.
Ja.
Weil es wird, glaube ich, sehr, sehr viel darauf geachtet, dass es halt auch identisch aussieht. Also wenn ich so an die 3D-Animationen und so denke, da ist schon, glaube ich, sau viel Arbeit und Rechenleistung am Ende hinter, ne?
Ja, aber das ist dann eben halt am Ende nur eine 3D-Darstellung, die dem Modell folgt. Also das
Ja,
heißt nicht
genau.
den
Ja.
oder der nicht dem Modell,
Ja.
sondern der Maschine folgt, die Position und so weiter, und hat dann am Ende dann nichts damit zu tun, dass sie alleine leben könnte oder sowas. Aber das kann man. Und das nennen sie dann auch schon Digital Twin, und
Genau.
das ist ein bisschen fragwürdig.
Ja,
Aber
ich frag mich halt, ob es wirklich so aussehen muss oder ob man
ja, ist
sagen
dann wieder
könnte.
Marketing. Ja,
Ja,
ist dann
genau.
Marketing, dass
Ja,
der
das
Kunde
verkauft sich
seine
jetzt.
Anlage schon mal sehen kann.
Ja. Ja,
Ja,
ich
aber
sage ja auch
so.
immer, bei Visualisierung sage ich auch immer, früher war Visualisierung zum Beispiel ein notwendiges Übel. Heutzutage ist es ein Verkaufsargument.
Ja.
Und ich glaube, das ist bei den 3D-Sachen auch.
Ja.
Wenn es, je besser das aussieht, desto besser lässt sich es verkaufen, was ja irgendwie auch verständlich ist.
Ja, also für mich ist Digital Twin, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das sollten wir vielleicht mal als ein anderes Topic vielleicht mal. Aber für mich wäre das der Begriff, als es den Begriff Digital Twin noch nicht gab, war meine Vorstellung Virtual Commissioning, also das virtuelle Inbetriebnahme, das wäre so mein Ding gewesen, was ein Digital Twin darstellen kann. Und da gehen die Meinungen bestimmt auseinander. Aber ich denke, das können wir mal in einen anderen.
Ja. Das ist eine ganze Folge oder zwei.
Genau. Ja, sonst Hannover Messe. Also würde ich sagen, hat sich gelohnt, mal vorbeizugucken, den Tag zu investieren. Einfach mal wieder Leute Auge in Auge, Handschütteln, paar Informationen austauschen. Das war's. Ne? Also das war schon okay. Aber sonst, Innovationen haben wir nicht gesehen. Ja. Nächste Sache, der Patrick hat einen Artikel geschrieben im SPS-Magazin.
Ja, und ich fand es echt spannend, weil man nicht gewusst hatte, wie schnell der rauskommt. Und tatsächlich wird der schon im 04, in der nächsten Ausgabe, ist der schon veröffentlicht. Und wer sich da für Software-Tests und so Sachen interessiert, der kann da gerne mal reinlesen und dann auch weiterführende Informationen dann bekommen. Aber das ist auch so ein Thema, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis das in der Automatisierungstechnik so richtig ankommt.
So dieses Testing oder sowas?
Ja.
Ja, okay.
Und auch die Auswertung dann danach,
wirklich,
dass man wirklich auswerten kann, was macht man da eigentlich.
Ja.
Habe ich letztens im SPS-Forum auch gesehen mit Unit-Tests. Da ist die Argumentation auch ganz interessant, dass ich ja, wenn ich jetzt eine einzelne Anlage programmiere, dann mache ich da natürlich kein Unit-Testing. Das ist nur, wenn ich wirklich mit Bibliotheken arbeite, die wirklich groß sind, dann kann ich sowas anfangen.
Ja.
Wenn ich jetzt wie früher, da kommen wir dem auch zum Thema dann auch, eine Anlage vor der Nase habe und sage, programmier die mal, dann mache ich keine Tests da großartig dazu.
Nee. Meistens hast du keine Zeit, weil du sehr früh mit den, also nicht sehr früh, du kommst spät an die Maschine und musst früh in das Projekt einsteigen, ohne dir vorher Gedanken machen zu können, wie will ich denn überhaupt testen. Ne? Also das,
wo wir wieder beim digitalen Zwilling
sind. Genau, dafür wäre nämlich gut. Aber das aber das wäre genau der Topic, ja, den wir jetzt mit aufnehmen. Wie starten wir denn ein Projekt, ne? Also das können wir ja mal drauf eingehen.
Ja, erstmal ein Riesendank an den Arthur und vor allem das Coole ist, das passt halt auch genau eigentlich in unsere, also
in den Ablauf,
in den Ablauf, weil wir haben ja in den letzten Folgen über Programmbausteine, Funktionen, Funktionsblöcke und so weiter gesprochen und eigentlich ist das jetzt auch genau das Thema, also das war genau auf den Punkt.
Ja, genau.
Sehr gut.
Ja, und dann können wir ja mal zusammenfassen, wie jeder von so uns vorgeht. Ich denke, wir haben alle so verschiedene Methoden. Ja, Nils.
Soll ich anfangen, oder?
Ja, fang mal an.
Ja.
Wenn du einen Auftrag kriegst.
Wenn ich einen Auftrag, als ich früher einen Auftrag bekommen habe, als ich noch richtig in Projektarbeit war, dann haben wir meist schon vom Vertrieb gesagt bekommen, dieser Auftrag ist genauso wie aber oder bis auf.
Ja.
Das heißt, also früher im Schiffbau mit Ventil und Tank, Ventilsteuerung, Tankmessung und so ein Kram, war das dann alles ganz genauso, aber es waren halt mehrere Pumpen, weniger Ventile, mehr Tanks und das gesamte Schiff war anders. Das heißt, im Prinzip haben wir getrieben durch den Vertrieb dann genau dieses genauso wie genommen und haben das dann so lange umgebastelt, bis bis dann der neue Auftrag daraus wurde. Problem mit Testen war damals auch schon, dass quasi erst getestet werden konnte, wenn der wirkliche Schaltschrank da war. Da habe ich dann damals aber angeleiert, dass eine Testumgebung bekommen, wo fast alle Systeme laufen können mit entsprechenden Ventilen und Sensoren, dass man da schon Vorleistung machen kann. Die Bausteine und die Bibliotheken wurden dann auch wirklich mit Hardware getestet. Genau, das war früher. An Git und SVN war da noch nicht zu denken. Das Schlimmste war eigentlich, dass dieses genauso wie aussah oder genauso bis auf häufig Projekte waren, die halt auch noch nicht so wundervoll abgeschlossen waren und irgendwo auf einem Service-Monteursrechner lagen, sondern die waren dann halt auch in irgendeinem Stand. Also du hast eigentlich Fehler ständig mitgeschleppt. Das war ein bisschen lästig, wenn man dann
ja, auf dem Betriebsnamen war. Die multiplizieren sich dann ja.
Genau.
Das ist dann so der Klassiker, es wird ja immer komplizierter, immer mehr Spaghetti.
Exponentielle Vermehrung von Fehlern, ja.
Ja.
Genau, das war echt ein bisschen gruselig. Schlussendlich hat man es irgendwie mal hingekriegt. Aber das würde ich, glaube ich, heute auch komplett anders machen. Also mit Git und SVN-Anbindung wahrscheinlich Git. Dass man dann wirklich dort ja so viel wie möglich schon hat, also in Bibliotheken vorhanden hat. Und alles Weitere würde ich probieren, über ja, Generieren zu erschlagen. Das heißt, wenn ich irgendwie 30 mal dieselbe Komponente habe, dann erzeuge ich mir ein Array, wo diese Komponente 30 mal drin ist. So, um es mal ganz banal zu sagen. Mhm. Natürlich, wenn ich dann komplexere Anlagen habe, ist das leichter gesagt als getan. Da muss dann natürlich auch Interaktion zwischen den Komponenten sein. Da muss man sich ein bisschen dann natürlich mit auseinandersetzen und das dann auch runterprogrammieren. Was ich aber heutzutage ganz gerne mache in den Themen, die ich so bearbeite, sind, also unsere Engineering-Umgebung basiert auf Eclipse. Und da können wir sogenannte Template, also Vorlagen für ja, Programmbausteine, Programme, Funktionen, Funktionsbausteine und so weiter anlegen, unsere eigenen. Und das nutze ich ganz gerne, um die dann, ja, im Prinzip mache ich ein Projekt auf, hau da meine Standardbausteine, also Templates rein. Und dann habe ich schon eine Statusmaschine zum Beispiel in meinem PLC-PRG.
Ja.
Genau. So Sachen wie Versionen in die globalen Variablen dann zu deklarieren und so, das habe ich dann auch schon als Templates. Also da probiere ich viel mit Templates zu erschlagen. Ja, weil dieses genauso wie aber, das nee, das will ich nicht mehr machen.
Ja.
Ja. Nee.
Aber ihr habt jetzt ja damals bei euch, also du bist reingewachsen in den Code, der irgendwie schon da war?
Nee, das war meine Diplomarbeit.
Ich
bin wirklich als Young Starter da reingeboren, ja. Und dann mit Codesys 2.3 damals musste ich dann das alles umsetzen.
Ja.
Codesys 2.3 hatte noch eine Simulationsumgebung, das war ganz nett, da konnte man mal so die ersten Schritte ausprobieren. Also du kannst in Codesys, ich weiß gar nicht, in der 3 müsste es ja auch noch geben, ne?
Ja, du hast eine Soft-SPS
Prinzip. Genau. Da kann ich mein Programm grob testen, ob, wenn ich ein Bit kippe, ob dann eine entsprechende Reaktion kommt. Die Dinge wie Timer, Zugriff auf IOs, aufs Dateisystem von der Steuerung, das war dann natürlich nicht möglich. Mhm. Aber man konnte grob schon mal gucken, ob das so funktioniert, wie man das möchte.
Ja. Das ist richtig, genau. Ja. Okay.
Ja, und ich bin wirklich aus dem Studium direkt, also ich habe ja gar nicht in Richtung Automatisierungstechnik studiert, sondern mehr, wie hieß das denn? Allgemeine Elektrotechnik. Ja, natürlich. Allgemeine Elektrotechnik. Schwerpunkte waren da eigentlich eher so Energieverteilung, Energietechnik und Motortechnik und so ein Kram. Automatisierungstechnik hatten wir in einem Semester, so Automatisierung. Und fand ich mega cool und habe mich deswegen dann auch auf ein Praxissemester bei einer Firma beworben, wo ich dann auch meine Diplomarbeit gemacht habe. Aber ich bin da halt wirklich als Quereinsteiger quasi reingekommen. Ja. Hm. Genau.
Tja.
Jo. Und ging dann alles sehr flott.
Quereinsteiger kenne ich, bin ich auch damals.
Ja. Sind die Besten.
Ja, ja, Patrick, wie machst du deine Projekte, Aufträge? Jetzt darfst du nichts Falsches sagen. Sonst hast du in Zukunft keine Aufträge mehr.
Ach so,
ja. Nein, aber
du testest also mit deinem eigenen Tool.
Ja, genau.
Ja, richtig. Das ist tatsächlich ganz witzig. Das Thema ist eigentlich da auch sogar bei mir relativ neu, sodass ich eigentlich da sagen muss, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Ne?
Ja, genau.
Also ich versuche das jetzt nach und nach hochzuziehen, auch bei mir, aber es ist natürlich auch so, es ist ein Riesenaufwand. Aber Applikationen erstellen, da gehöre ich eigentlich echt zu der pragmatischen Schiene, dass ich eigentlich schon eher sage, eher dieses Rapid Prototyping. Mhm. Ich hack mal schnell was zusammen und schaue, ob das dem entspricht, wo ich hin will. Und ja, ich mache da immer noch viel nach Bauchgefühl und jetzt natürlich auch über die Erfahrung, die man halt hat.
Ja.
Okay. Für mich wäre es am Anfang, wo ich wirklich als kompletter Quereinsteiger angefangen habe, da wäre es tatsächlich besser gewesen, man hätte mir ein bisschen auf die Pfoten gehauen, ich soll mir vielleicht doch erstmal ein bisschen aufmalen, was ich da eigentlich mache. Ja. Zumindest ein bisschen. Man muss ja jetzt nicht eine komplette Dokumentation oder einen kompletten Plan schreiben oder irgendwelche kompletten Funktionsabläufe schon fertig machen, aber so mal ganz grob die Elemente, gerade beim Objektorientierten, ganz grob mal aufmalen, wie könnte denn was sein, was für Objekte habe ich denn überhaupt?
Ja.
Und wie arbeiten die zusammen? Das ist dann schon mal hilfreich, wenn man sich das doch mal aufmalt. Und dann merkt man dann schon auch später, wenn es dann nicht so richtig funktioniert. Ich mache das auch ganz gerne mal einfach mit PowerPoint.
Ja.
Da braucht man auch nicht mal irgendein großes UML-Tool, weil UML eh so mächtig ist, da muss man dann schon wieder sehr gut wissen, was man da tut, damit es dann auch eine Aussage hat.
Ja, es ist basiert ja auch eher so auf objektorientierte Sprachen, wenn man UML auch direkt nutzen möchte, dann macht er ja auch am Ende die Klassen davon oder sowas und das kannst
richtig.
Du ja
so. Das passt dann wieder nicht zum Structured Text.
Nee, das passt da nicht so richtig rein. Ja, das ist dann schon schwierig.
Ja, aber so einen groben Ablauf in UML, also einen Ablaufplan quasi, Ablaufdiagramm,
genau.
Kann man ja auch in UML darstellen. Und das mache ich eigentlich auch ganz gerne, bevor ich dann wirklich durchstarte.
Ja.
Aber ja, das kann man natürlich auch in PowerPoint machen. Ich glaube, das ist am Ende eine Gewohnheitssache und welche Tools man zur Verfügung gestellt
bekommt. Ja, ne? Weil viel wichtiger ist ja immer die Frage, wie bekomme ich überhaupt die Informationen, wie es denn genau laufen soll. Weil ja viele Kunden teilweise Maschinen zusammenbauen und dir nicht wirklich sagen können, was sollst du denn jetzt wirklich tun? Hinten soll dann das Produkt XY rauskommen.
Das ist dieses klassische Bild mit der Schaukel, ne? Was der Kunde will, was der Vertrieb sieht, was die Entwicklung daraus macht.
Und da ist dann die große Kunst, wirklich rauszuhören, was will der? Und da passt dann dieses Rapid Prototyping auch gar nicht so schlecht rein. Weil ich ja davon ausgehe, man muss sich natürlich dann immer auf die Finger hauen, dass man das, was man schnell zusammengeklöppelt hat, auch wirklich bereit ist, wegzuschmeißen und das dann auf vernünftige Beine zu stellen.
Ja.
Weil darum geht es ja dann. Also ich bastel schnell was zusammen, bin aber auch bereit, wenn ich merke, okay, es ist falsch, wegschmeißen, neu aufbauen.
Mhm. Ich hab das jetzt gerade beim Thema. Da habe ich auch mal schnell was zusammengeprügelt. Das holt mich jetzt gerade ein.
Ja.
Da muss ich jetzt ein bisschen investieren, dass das rund läuft. Aber nun gut. Hab nicht damit gerechnet, dass das irgendwann mal so doch jemand so, wie es ist, verwenden will. Aber nun gut.
Ja.
Ist wohl jetzt doch so.
Und was? Das verwendet was? Jemand?
Ja.
Genau.
Und jetzt kommt ja noch das Ding dazu. Das waren ja jetzt die Anfänge. Jetzt haben wir noch bedenkt, das Ganze soll dann noch unter dem Begriff Testbarkeit laufen. Wie mache ich das auch noch testbar?
Ja.
Und dann sollte ich wirklich darüber nachdenken, was ich mache.
Ja.
Weil die meisten Sachen sind einfach so, wie sie geschrieben sind, nicht testbar. Das haut nicht hin, weil die Bausteine nicht für sich alleine lauffähig sind meistens.
Meistens nicht, ja, das stimmt. Wo wir wieder zum digitalen Twin kommen.
Ja.
Ich glaube, das werden wir heute immer wieder im Kopf kriegen, aber ja, das ist leider so, ja. Genau. Ja, da hat man dann früher, da erinnere ich mich auch noch dran, immer dann das Gegenstück programmiert. Also du hast es dann deine SPS quasi zweimal. Einmal mit, was weiß ich, 80 DIs, auf der anderen Seite dann die 80 DOs und halt nochmal umgekehrt mit AIs, AOs und so weiter. Und dann hast du den ganzen Kram nachprogrammiert. Wo ich mir dann auch mal gedacht habe, da muss ich ja alles doppelt testen eigentlich, ne?
Also ja, aber das ist
testen.
Das ist praktisch dann Hardware in the Loop. Das ist die Testmethode, die man dann benutzt hat. Was ja immerhin schon besser war, als alle Hardware aufzubauen. Also das heißt, wenn man sich Mühe gegeben hat, konnte man eine ganze Maschine nachbilden und dementsprechend dagegen programmieren. Also es war schon mal nicht schlecht, aber das war recht unflexibel, ne? Also der Aufwand, das Modell bereitzustellen mit allen IOs war eine aufwendige Sache, ne?
Ja, es ist ja, ähnlich wie der Test-First-Ansatz, den manche fahren.
Ja.
Dass ich zuerst den Test schreibe und dann meinen Baustein dazu. Mhm. Ist auch wahnsinnig aufwendig, weil du erst den Test schreiben musst und du machst dir ja dann schon Gedanken, was eigentlich mein Baustein können muss.
Ja, ich glaube, dann geht viel verloren. Also da geht viel Möglichkeiten gehen dann einfach, fallen hinten runter.
Also ich habe gehört, dass es dieses TDD, also Test-Driven Developing, geben soll. Ich halte es für einen Mythos. Ich habe es noch nie gesehen. Also es behaupten Leute, die sagen, sie schreiben immer erst den Test und dann den Code danach.
Ich glaube schon, dass es das gibt. Ich glaube aber nicht, dass die Tests bis zum Schluss bleiben, wie sie definiert wurden.
Ach so, keine Ahnung. Also für mich ist das unvorstellbar, so anzufangen. Also ich habe es nie gemacht. Ich habe es auch noch nie gesehen. Aber kann ja jemand mal sagen,
ja, gerne.
Dass das nicht stimmt, was ich hier sage. Ich
kenne einen, der es behauptet, aber ich habe es auch noch nicht gesehen.
Genau. Genau, so meine ich. Also es gibt Leute, die sagen, ja, so mache ich das immer, aber ich habe es nie gesehen. Ich habe es ehrlich noch nie gesehen, dass das eine Vorgehensweise ist, die auch irgendwie Vorteile bringt oder was, ne? Also
das müsste man eigentlich mal probieren.
Ja.
Also wirklich mal einfach mal probieren, sowas.
Ja. Ja, ist eine ganz andere Arbeitsweise und das ist nicht unsere.
Nee, das Schlimme ist, dir wird ja auch eigentlich die ganze Kreativität geklaut, sage ich jetzt mal, ne? Weil, also du musst ja eigentlich nur dann das erfüllen, dass die Tests alle sagen, ist okay. Aber dann mal noch anderen geilen Scheiß da reinzubauen, ist halt, Wortwahl, Entschuldigung. Also da geht halt viel. Schlussendlich kann da halt viel Kreativität verloren gehen. Na, Kreativität ist das falsche Wort, aber
Ideen für die Features, Ideen,
die
du da einbaust. Ja, genau. Ja, da weiß ich nicht, keine Ahnung. Also dann müsste man das Test-Driven Development heißt nicht unbedingt, dass es dass die Reihenfolge immer so eingehalten werden muss, aber die Tests werden ja auch erweitert. Also das ist da auch vorgesehen. Also dass das auch wächst. Aber du fängst eben halt an mit einem Test und sagst erstmal. Also es ist eine ganz interessante Methode, wenn man so ein Buch mal liest. Also man sagt eben, man hat die Sicht eben halt von dem Interface aus. Was soll denn jetzt erledigt werden oder was soll jetzt der Ablauf sein? Und wenn was so und so reinkommt, dann muss dieser Funktion das und das wieder rausgeben. Also das heißt, du beschreibst eigentlich ja nur In- und Outputs, also eigentlich das Interface und fragst es ab und schreibst deine Tests dagegen. Und diese wachsen dann auch an. Genauso wie, auch wenn du es andersrum machen würdest, würde die Tests auch dementsprechend anwachsen. Ne? Also das ist auch so vorgesehen. Aber man fängt trotzdem erstmal mit den Tests an. Und das ist für mich erstmal so unvorstellbar. Ich würde es nicht machen.
Also ich könnte jetzt nicht dauerhaft so arbeiten. Ja. Vielleicht so eine kleine Mischung, dass man auch mal so als kleine Gedankenübung einfach mal sagt, ich mache mal zwischendurch, schreibe ich zuerst den Test.
Ja.
Damit ich mal von meinem Gedankengang anders rangehe. Ja. Ja, aber jetzt nicht zwanghaft auf Dauer.
Ja. Nee, also weil die Definition, also man denkt, also wenn man schon lange programmiert oder lange Erfahrung hat und man hat eine Aufgabe gestellt, kriegt eine Aufgabe gestellt, sehe ich in meinem inneren Auge schon den Code dafür. Also das heißt, wenn ich währenddessen ich mit denen spreche, rattert bei mir schon der Code eben halt runter, ne? Also das ist irgendwie schon so drin, ne? Das ist denn, du überlegst dir schon eine Lösung. Das ist, weiß nicht, das ist eine Eigenart, aber das ist jetzt aus der Vergangenheit, wenn man schon mal irgendwas umgesetzt hat, dann findet man den Code eben im Kopf wieder, ne? Also das ist eben halt so. Wenn man schon mal irgendwas gelöst hat, das passt man denen dann an. Aber ich kann mir den nicht vorstellen, dass ich dann erst das Interface beschreibe und belege mit Werten und dann dagegen teste. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber okay. Aber für mich auch eine Anlage oder ein Projekt von Scratch anzufangen. Da hat der Arthur auch nachgefragt nach Pseudocode zum Beispiel. Pseudocode, ja, würde ich machen, aber ich habe dann mal nachgeguckt, was Pseudocode bedeutet. Für mich war Pseudocode immer, ich schreibe meinen Kommentar, was ich genau an dieser Stelle machen möchte, ne? Also das heißt, ich schreibe jetzt mein Funktionsbaustein, wenn der jetzt irgendwas erledigen soll, mach mein Interface, also was kommt rein, was geht raus, und schreibt dann da rein, hier, da soll der Init-Prozess sein, da initialisiere ich irgendwas, vielleicht noch ein Wortlaut dazu, was ich initialisiere, dann mache ich dies, dann mache ich das und da hinten höre ich dann auf, da ist das Ende. So, das schreibe ich als Kommentar da rein und dann wird dieser Kommentar, kann denn drin bleiben, meistens finde ich, habe ich aber in Deutsch geschrieben, lösche ich dann raus, wenn ich einen Code erzeugt habe, ne? Weil Kommentar stört mich immer so ein bisschen.
Siehst du doch immer nicht.
Ja, genau. Und deswegen, ich hau den weg, weil ich zu faul bin, den dann zu internationalisieren, also in Englisch zu übersetzen oder sowas. Das habe ich sonst immer nie gemacht. Dann schmeiße ich ihn lieber raus. So. Oder es bleibt ein Teil davon drin. Aber das wäre für mich Pseudocode. Das stimmt aber nicht ganz. Pseudocode ist sogar definiert.
Ja, das ist.
Das habe ich nicht gewusst. Also, das war mein Pseudocode. Und ich finde diesen Ansatz und habe immer davon gesprochen, dass das mein Pseudocode ist und ich schreibe den da rein. Also das, weiß ich, wenn ich jetzt sage, ich iteriere über irgendwas, über ein Array, dann schreibe ich das da rein. Das ist mein Pseudocode. Wenn man richtig mal nachguckt, was Pseudocode bedeutet, würde das ja fast sein, ich schreibe meinen Pseudocode und könnte dann eine, weil es definiert ist, wie das auszusehen hat, ist es ja auch eine Sprache. Das wäre mir zu viel.
Also programmierst zweimal.
Ja, nee, genau. Du könntest dann ja über den Pseudocode gehen und dir dann Code generieren lassen. Aber
ja, richtig. Das ist so die Grundidee dahinter, dass ich quasi aus diesem Pseudocode danach aus jeder Programmiersprache das entsprechende Codestück bauen kann.
Ach so, ich habe eine Programmiersprache, aus der ich jegliche, ja, okay.
Ja, das war die Idee hinter den richtigen Pseudocode, aber das muss ich dann ja wieder lernen. Also das war,
richtig.
Nee. Also denn wenn das die Bedeutung des Pseudocodes ist, wie sich die Leute das vorstellen, dann schreibe ich keinen richtigen Pseudocode. Also für mich war das immer Pseudocode. Habe ich so gemacht, wenn ich irgendwas von Scratch anfange, hat denn wahrscheinlich nichts mit Pseudocode, mit dem richtigen Pseudocode zu tun. Aber nur meine Ideen, so wie mein Ablauf drin steht, würde ich so runterschreiben und dann implementieren. Da die Gegenstelle habe ich damals, so wie jetzt ihr sagt, also es, angefangen habe ich Funktionsbausteine zu schreiben, die eine Simulation mit bereitstellen. Was ich aber dann bei manchen CPUs herausgestellt habe, dass ich nicht genug Platz habe dafür. Als ich damals mal angefangen habe, also ich konnte sie immer auf Simulation stellen, dann haben die selber agiert und mir eben halt den Zustand wieder zurückgegeben. Das war zum Testen ganz schick, aber war nicht so praktikabel. Man packt lieber den Gegenpart als Funktionsbaustein dazu, als Testbaustein, um ihn zu simulieren. Also das kann man schon tun. Früher hat man eben dann das mit in den ausgelieferten Code reingebaut. Und das war, würde ich heute nicht mehr so tun, aber das war eben halt nicht anders möglich. Das habe ich so getan, um das zu testen. Ja, das war so die Vorgehensweise. Und was ich mal versucht habe, ist so, weil ich ja auch mal so ein bisschen Informatik studiert habe, Struktogramm-Editor zu benutzen, weil ich mir davon versprochen habe, den Code zu erzeugen. Aber selbst das ist auch wieder, ich male dann alles in Struktogramm auf und sage dann, ja, das ist so mein Ablauf, den möchte ich, da ist eine Schleife, da ist eine Abfrage, da ist eine Ausgabe, da ist irgendwas. Das kann ich zwar so übernehmen, aber ja, ich muss das von Hand übertragen in der Automatisierungstechnik. Da gab es nichts, was dem, wo Code draus erzeugt worden ist. Und irgendwann habe ich mal gefunden, ich weiß aber nicht, ob es das noch gibt, das ist der Easy Code, hieß das. Und da gab es eine spezielle Programmeinheit dafür, für SPS-Code zu erzeugen. Der konnte strukturierten Text dann daraus bauen. Und aus Struktogrammen konnte der dann Code erzeugen. Das blieb nur beim Ausprobieren bei mir. Ich habe den nie aktiv verwendet. Sah interessant aus, aber war mir alles irgendwie. Also für mich ist der strukturierte Text immer noch der bestlesbare Text für mich, wo ich sage, da kann ich drin arbeiten.
Das Code und Doku auf einmal.
Ja.
Ja, wenn dann solche Struktogramme nehme ich alle höchstens mal als Dokumentation, dann, wenn ich fertig bin, dass ich dann sage, okay, und das macht's,
Ja.
dass man sich mit so einem was besser zurechtfindet.
Also was ich gesehen habe, ist, dass sich jemand ein Tool, ein Programmablaufplan gebaut hat. Da hat er sich, ich sag mal, Hilfsmittel genommen, irgendein Programm, irgendwas mit Flow hieß das, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Schon ewig lange her. Das war ein Programmierer von der Firma Pilz. Der hat das komplett in Programmablaufplan erstmal vorgezeichnet, ausgedruckt. Und dann haben die das zu zweit umgesetzt, das Programm, was da stand, also was im Programmablaufplan stand, und haben das dann als Code in ihren, was war das? Das war nicht AWL, das war FUP, genau, FUP, haben sie das übertragen in FUP, Funktionsplan. Und wenn sie Änderungen gemacht haben, haben sie das erst auf Papier reingeschrieben und haben sich dann angeguckt und haben gesagt, ja, so soll es ablaufen. Okay, ich übertrage das dort rein. Also mal eben schnell Änderungen machen und so war für die gar nicht möglich. Das haben die einfach so alles so papiermäßig gemacht.
Das ist dann die Problematik, die das mit sich bringt.
Ja, wenn du das nicht so machst, wie die das gemacht haben, weicht nachher dein Ablaufplan so grob, also der ist denn so grob, dass er abweicht von deiner Implementierung, dass du nachher die Dokumentation nichts mehr hilft.
Macht die Maschine aber
Ja.
was ganz anderes, ne?
Ja, genau. Und deswegen musstest du das wirklich so machen. Und den Aufwand fand ich sehr, sehr groß. Hut ab für den, den sie da durchgezogen haben, aber also das ist keine Arbeit für mich. Also die Tools, die man heute zur Verfügung hat, Änderungen schnell zu machen und so einen Ablaufplan, weiß ich, wenn ich es unbedingt irgendwie sowas haben möchte, wo ich genau die Abläufe sehe, ja, dann nehme ich das SFC oder irgend sowas. Also dann muss ich es so darstellen oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich fand es schräg.
Gab doch mal so eine Software, ich glaube, die war die auch von Microsoft. Irgendwas mit Map. Du konntest den Kram da auch zusammen basteln.
Ja, da gibt es so ein paar Sachen. Da kenne ich auch welche, die
gruselig.
Machen ihre Funktionspläne und dann aus dem, was da draus ist, das kannst du lesen. Das ist auch ein XML-Format und aus dem bauen die dann ihre Abläufe im Maschinencode zusammen.
Ja.
Das funktioniert, aber es ist genau der gleiche Effekt. Wenn du jetzt bei der Inbetriebnahme merkst, dass das, was da irgendwann mal gemalt worden ist, nicht zu dem passt, wie es laufen soll, dann fängst du natürlich bei der Inbetriebnahme erstmal an, ja, ich schreibe es halt schnell um, dass es da passt.
Ja.
Aber wie kriegst du jetzt die Rückführung
zu dem
wieder Ablauf. Zurück in das Diagramm?
Ja, genau.
Weil du musst ja eigentlich, das Diagramm ist ja eigentlich dein Master.
Ja.
Der ja eigentlich dann sagt, wenn du das generierst, muss ja dann der Code, der dann generiert ist, muss der sein, der funktioniert.
Ja.
Aber was und da ist halt dieses, die Schwierigkeit.
Was ich mir jetzt ganz cool vorstellen könnte, wäre, was du gerade sagst, dass man halt so einen groben Ablaufplan als Diagramm wirklich zusammenstellt und sich daraus dann quasi die Hülle fürs Projekt, also für die Applikation baut. Das heißt, meine Funktion, die ich benötige, meine Funktionsbausteine, die ich benötige, die Aufrufe vielleicht schon, die Programme, also die POUs, die ich dann benötige, dass die dann schon so grob in Template-Form quasi gebaut werden, wo ich nachher dann wirklich meine Logik noch reinprogrammieren muss.
Ja, das ist, glaube ich, ganz sinnvoll.
Also nur für die Entwicklung, nicht fürs Produkt nachher, sondern wirklich nur für die Entwicklung, damit zu starten. Da habe ich immer so ein...
Ja, aber wenn du jetzt sagst, du hast, du fängst jetzt an, diese Struktur so reinzuhämmern und dann am Ende sagst du die, gibst du die Aufrufhierarchie aus, dann hast du denselben Effekt, ne? Dann kannst du daran schreiben, was diese Bausteine
machen. Ja, mir geht es um schnelle Starten. Also, dass ich dann wirklich quasi schon mal eine grobe Doku habe, wie mein Standardprogramm ablaufen soll. Also, wie der Ablauf ist. Nicht, was es tut, sondern nur, wann wird welcher Programmbaustein, warum, wieso aufgerufen.
Ja.
Dass das grob erzeugt wird.
Ja, mehr so als
Dokumentation. Vielleicht
auch
ein Ansatz. Aber das ist auch so maschinenabhängig, also was programmiere ich wirklich, das ist wahrscheinlich schwierig, da eine allgemeine Aussage machen zu können.
Ja, und dann hatten wir jetzt, also das waren so die Struktogramme oder Pubs, Programmablaufpläne oder Pub hießen die, und die andere Möglichkeit sind UML-Tools, also ich kenne jetzt nur Patrick, wir hatten mal du hattest so einen Kunden, der National Rose benutzt hat.
Das ist natürlich schon ganz hohe Klasse.
Aber wie hat der denn das wieder zugekriegt? Der hat denn immer nur auf der Seite von National Rose
Die haben nur mit dem Tool gearbeitet. Ja. Die haben dann den Code rausgebaut und das hat halt dann ewig gedauert, bis die das bis es dann einmal durchgekaut war.
Ja. Und dann war, ja, okay, da kam auch, aber da kommt eben halt nur C oder C++ raus, ne? Also das war
ja fürs VxWorks, war
das genau.
Speziell.
Ja. Ja, okay. Und in ST müsste man sowas denn, wird es wahrscheinlich auch geben oder können.
Das geht beim Enterprise Architect. Du dir die Sprache als Plugin dazu bauen.
Ja, okay.
Da gibt es ja auch schon Firmen, die machen das. Die bauen ST-Code mit Enterprise Architect. Aber ich bin da noch nicht so richtig überzeugt davon. Das ist ein bisschen sehr speziell. Und da kann UML einfach mehr wie die Structure-Text-Sprache auch mit objektorientiert kann.
Ja.
Und dann passt es für mich irgendwie nicht zusammen.
Ja, schwierig. Aber Enterprise Architecture kann aber auch nicht, das heißt, das Re-Engineering, also das heißt, zurück kommst du nicht aus dem Code wieder zurück in.
Doch, doch.
Das geht? In beide Richtungen.
Doch, doch. Ja, wir haben es also beim C++ gemacht. Da hat man gesagt, wir nehmen es aber nur zu Dokumentationszwecken.
Ja. Yeah.
Da lässt du das Enterprise Architect einfach über den Ordner drüber laufen und es baut dir die Klassendiagramme so zusammen, wie die jetzt abgelegt sind.
Ah, okay. Ja, okay. Ja. Naja, da gibt es also, da weiß ich eben halt auch nicht so recht. Man denkt, also ich sehe das immer noch so, so Automatisierung oder sehe ich immer noch als Handwerk und ja, praktisch mit der Feile am Objekt, ja. Und würde das da reparieren. Also direkt, ja,
man muss
einbringen.
Man muss immer so einen guten Mittelweg finden, ja, zwischen dem, was diese
Softwareentwicklung
da so macht.
Ja. Den Baum kann man ja schon mal zurechtschneiden und da, genau, muss halt mit der Feile dran. Ne?
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Ja, und zum Schluss sitzt du halt trotzdem vor der Anlage und musst trotzdem vor der Anlage nochmal was debuggen können, ja, und dadurch ist es halt sinnvoll, wenn du es auch noch lesen kannst, wenn du es auch noch verstehst, wenn du vor der Anlage sitzt.
Ja.
Mhm. Naja, es ist ja auch tatsächlich so, also du kannst ja testen, wie du willst, also Soft-Tests machen, wie du willst. Die Realität sieht schlussendlich irgendwie doch anders aus. Das sind immer irgendwelche Effekte, die dann da, die, ja, da möglicherweise in die Suppe spucken. Also, ja, bleibt das an der Anlage meistens nicht aus, glaube ich.
Ja, du wirst ja erst im Laufe der Zeit dann wirklich besser. Jetzt, wenn du anfängst,
genau,
dann bringt dir in dem Moment ein Test noch nichts. Der bringt dir dann in 2-3 Jahren was, wenn du sagst, okay, jetzt haben wir 3-4 Maschinen ausgeliefert und es ist auch nur im Serienmaschinenbau, also im Sondermaschinenbau, wo du einen Code für eine Anlage baust, bringt dir das auch nicht wirklich viel.
Nee.
Aber Serienmaschinenbau, wo du sagst, du möchtest in 5 Jahren eine Anlage updaten und willst vielleicht schnell was testen, da macht es dann schon Sinn. Da kannst du dann schon viel erreichen.
Ja. Ja.
Ja, was auch immer gerne gemacht wird, wahrscheinlich immer noch, ist testen über eine Visu.
Mhm.
Das heißt, ich bastel mir irgendwelche Buttons zusammen, wo ich mal eben, oder Eingabeelemente, wo ich mal eben Ein- und Ausgangssignale setzen, verändern kann, überstrapazieren kann, also Alarme generieren kann und sowas. Genau, das gab es früher in Codesys, gab es auch so ein Visu,
genau, ja,
Tool. Da habe ich sogar ganze Maschinenvisualisierung mitgemacht. Ja, aber eigentlich, also heutzutage würde ich es, ich weiß, ich kenne die jetzt nicht von Codesys 3, die Visualisierung, ob die besser geworden ist oder anders geworden ist. Die von 2.3 fand ich immer ein bisschen, damals noch ein bisschen rudimentär und sehr aufwendig, da ganze Systeme mit umzusetzen.
Mhm.
Aber um mal eben irgendwelche Buttons da reinzuschieben und ein bisschen rumzuklicken und, ja, seine Bausteine zu testen, war das schon ganz gut.
So. Genau. Also online konnte man da schon mal, ja, weiß ich, alleine wenn du sagst, du willst einen Regler in Betrieb nehmen und dann immer den Analogwert springen lassen von, genau, oben nach unten, ja, und sowas. Das war schon ganz angenehm, genau.
Genau.
Man kann den Button mit irgendwas Festen belegen und dann Anzahl Wert rauf, Veränderung. Ja, das war, für das war das, für Inbetriebnahme war das schon ganz gut, ja. Konnte man, genau, schon gut was reinbauen. Ja, ist natürlich auch, hat so seinen Erfolg, so, ne, dieses Tool eben halt auch für die Inbetriebnahme. Ich, also die 3.0 habe ich nicht richtig ausprobiert, die 2.3, ja, da bin ich immer noch mit unterwegs, aber kann man immer noch gut benutzen, aber es ist eben halt kein vernünftiger Editor mehr, sondern da gibt es neue, ja, Techniken. Also das ist,
ich habe die 3 jetzt auch nur hier und habe die eigentlich noch nicht so richtig ausprobiert. Ich habe ein bisschen, ja, damit rumgespielt, aber, ja, so richtig mal irgendwas mal eine Woche lang damit umgesetzt habe ich auch noch nicht.
Nee.
Steht irgendwie noch auf dem Plan für meine Test, ja, Bibliothek, aber irgendwie komme ich auch nicht um.
Ja. Ja, ja, das wären so zusammengefasst oder quer runtergesprochen unsere Vorgehensweisen. Auch jeder arbeitet da verschieden.
Jetzt können wir es machen wie bei Herzblatt. Können wir sagen, so lieber Arthur, du kannst dich jetzt entscheiden.
Ja. Was ist deine schönste Methode?
Ja, schlussendlich musste jeder für sich finden, glaube ich. Das kann man, glaube ich,
richtig, nicht richtig
verallgemeinern. Also A, jeder für sich, und B, kommt es halt so auf das drauf an, was man tut. Also wie wir schon öfters sagten, bist du Sondermaschinenbau, dann musst du jede Anlage einzeln testen. Bist du sehr ein Maschinenbauer, dann wird nach der dritten, vierten Anlage ein vernünftiger Test bei rauskommen. Also das ist komplett, muss jeder für sich seinen Weg finden, glaube ich.
Ja, ja, aber am Ende wird es eben halt so sein, dass man Automatisierungscode auch automatisiert. Ne? Also man will am Ende seinen Code nicht mal wiederholen oder Fehler raussuchen.
Ja, und möglichst soll, viel generieren.
Ja, und dann eben halt Code generiert. Das würde ich immer als Empfehlung rausgeben. Sehr viel Zeugs automatisieren, auslesen aus irgendwelchen Definitionsfiles oder zentral abgelegten, noch besser zentral angelegten Datenbanken. Einfach die Informationen rausholen und daraus den Code generieren.
Genau, das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man etwas getestet hat, was wiederverwertbar ist, in irgendeiner Form in ein Repository packen, also Versionsverwaltung, dass man das dann auch wirklich sicher und vernünftig pflegen kann. Ne?
Das sowieso. Da zeige ich euch mal schnell. Ihr seht es ja jetzt, weil wir uns ja sehen. Ja. Das lese ich gerade, der pragmatische Programmierer, als Buch. Mhm. Fand ich jetzt mal sehr interessant, weil es gibt tatsächlich so Fachbücher, die dir nicht sagen, du musst das so und so machen, Punkt.
Ja.
Sondern die so ein bisschen das locker lassen, dass man sagt, okay, an welchen Stellen sollte ich denn jetzt wirklich fachlich exakt arbeiten? Oder an welchen Punkten kann ich auch ein bisschen freier und kreativer sein? Mhm. Gerade diese Design-Patterns-Geschichte, die sich auch momentan wieder so ein bisschen durchhypt durch verschiedene Firmen.
Ja.
Sind zwar schön, wenn man eins davon gebrauchen kann, aber nicht alle.
Nee. Nein, auch das ist, glaube ich, von den Buchautoren, von den, wie heißen die noch? Die guten vier oder?
Ja, ja.
auch nicht so gedacht, dass du dein ganzes Projekt so durchstylst, dass es nur aus den Design-Patterns besteht.
Den Fehler machen aber manche. Die denken dann, das muss so sein, weil Design-Patterns sind geil.
Ja.
Aber es ist, steht ja überall eigentlich noch erwähnt, wenn es zu deiner Lösung passt, dann kann es eine Hilfe sein.
Ja, ja, genau.
Aber nicht nur, damit du es einsetzt, nur deswegen. Es muss schon wirklich eine Hilfe sein und auch nicht durch und durch.
Ja.
Dieses KISS-Prinzip ist noch weit wichtiger wie diese Design-Patterns.
Ja, ja, genau.
Keep it simple.
Ja, ja. Und stupid. Doppel S.
Ja.
Ja. Ja, ja, genau. Das ist, sehe ich auch so. Muss lesbar sein, einfach handelbar. Auch für den Nachfolgenden lesbar. Auch für Kollegen. Und nichts irgendwas Abgefahrenes, denke ich mal. Das wäre schon ganz toll, wenn man dann den Code so lesen kann und gemeinsam daran arbeiten kann. Das wäre schon cool. Ja.
Richtig.
Dann macht das im Team dann auch Spaß und nicht, dass da jemand...
Ja, das kommt drauf an. Also ich hatte mal einen Kunden, der genau aus diesem Grund gesagt hat, es wird alles, also wirklich alles an Code in CFC geschrieben.
Ja.
Und das ist kein Spaß mehr.
Nee.
Also da hört der Spaß dann wirklich auf.
Na, das ist genau das Gleiche, wie wir nutzen für alles Design Patterns.
Ja, genau.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Also das, da habe ich auch gesagt, um Himmels Willen, also das, also ihr könnt gerne CFC benutzen, aber wenn ihr wirklich performanten Code haben wollt, der, mit dem ihr, was ihr auch immer machen wollt, umsetzen wollt, dann programmiert das in ST und verpackt das Zeug dann in Libraries und
benutzt
die
dann
Projekteure, die können dann, oder die Leute, die das Projekt dann zusammenfummeln, die können das dann in CFC machen.
Ja. Aber ich glaube, den Kunden kenne ich auch.
Diese ganze Logik in CFC wird durchdrehen.
Ja, ja, ja. Ja, das wäre ein riesiger.
Schreibt mal einen Logger in CFC.
Ja.
Viel Spaß.
Ja.
Mit File Handling, den ganzen Quatsch.
Ja.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Nee. Nee, das sollte nicht so sein. Nee. Ja, gut. Gibt es sonst noch was zu Projektstart zu sagen? Ja, also was ich von meiner Seite nochmal, also Versionierung sollte sich jeder Automatisierer heutzutage mit beschäftigen, denke ich mal.
Tun, glaube ich, noch zu wenige.
Was aus der Zeit hier, genauso wie Nils gesagt hat, genauso wie bis auf, ne? Also das hat es bei uns auch früher gegeben. Und die Versionierung war das Filesystem. Am besten, wir waren ja schon ein gezipptes Archiv, was ein Datum hatte, wurde dann eben halt Version und Datum irgendwie abgelegt. Und
dahinter wurde dann noch aktuell geschrieben.
Ja.
Oder aktuell leer.
Ja, genau. Nee, das wurde dann, haben wir dann auch schon ein Schema gehabt, aber das heißt dann eben halt, das Datum war da drin in amerikanischer Schreibweise, das auch wirklich oben war. Und dann hinten Projektname und Version wahrscheinlich noch. Hatten wir natürlich auch noch dran. Aber das heißt, das ist keine gute Idee. Aber es ist eben halt auch so gewesen, dass wir bei Betriebnahmen warst du eben halt auch Einzelkämpfer. So.
Ja, ja, richtig.
So, und dann warst du auch alleine an dem Code. Also das heißt, meistens war dann jetzt nicht ein Team dran oder sowas. Also das hast du selber im Griff gehabt. Und dann
war das mit dem Internet noch nicht so, wie es heute ist. Nee, das heißt, du konntest im Büro dann nicht mal eben deinen aktuellen Stand pushen oder dich mit der Entwicklung abgleichen. Also es war früher ein Riesenproblem, ja.
Aber
heutzutage nutzen.
Ja, also damals war es fehlerbehaftet, weil wenn du zurück in die Bude kamst, hast du natürlich vergessen, deinen Code wieder auf den Server zu packen. Weil du auf der Rundreise warst, ist dann der Nächste zum Kunden gefahren.
Ich habe teilweise nur einen Pass getauscht in der Firma.
Ja, genau.
Und zwei Pässe und dann den neuen Pass mit neuem Visum mitgekriegt und gleich wieder los. Da war nicht mal Zeit, den Rechner hochzufahren.
Nee, das auch, aber wenn ein Kollege denn zur gleichen Firma wiedergekommen ist, deine Änderung, der hat die dann einfach überspielt.
Ja, das kommt noch dazu, ja, genau. Ja,
der hat dann den alten Code genommen und hat das da überspielt. Dann hast du echt ein Problem gehabt. Der Kunde rief dann an hier. Aber Herr Neumann, den wollen wir wieder haben. Der andere hat alles kaputt gemacht. Ja. Ja, das war schon.
Dann hast du Code von 3042 auf einmal. Weil irgendwo ein Tippfehler drin war.
Das würde man heute und mit den Möglichkeiten, die man heute hat, würde man ja eine Versionierung eben halt auch direkt pushen. Das heißt, ich mache die Änderung vor Ort, pushe das wieder zurück, hab einen Commit da drauf und so weiter. Und Empfehlung ist wirklich, sich mit Git auseinanderzusetzen. SVN wäre auch nicht so toll dafür. Git kann man auch offline pushen. Und kommentieren, nicht pushen, sondern kommentieren und den Code dann später merchen. Und das Tool ist dafür einfach besser. Auch passt mehr in den Inbetriebnahmeablauf, sag ich mal, als ein SVN.
Ja, schlussendlich sollte es ja, wenn man das mal, also die möchte gern Welt sieht ja so aus, dass du eigentlich gar keine Änderung mehr machst, sondern du fährst auf eine Betriebnahme, guckst, ob alles funktioniert und fährst wieder nach Hause.
Ja, genau.
Aber die Realität
ist. Also mache ich das immer.
Ja. Funktioniert nicht, fahr nach Hause. Ja. Nein, aber die Realität, die sieht halt wirklich anders aus. Das ist leider so. Meistens zumindest, ja.
Ja, schön. Ja, sonst. Habe ich da jetzt auch nichts mehr zu?
Nö.
Ja.
Hoffentlich alle Fragen beantwortet.
Ja.
Neue können ja gerne gestellt werden.
Genau.
Genau, neue können gestellt werden.
Können wir da Widersprüche, die wir jetzt irgendwie in die Welt gesetzt haben, können gerne aufgenommen werden, uns um die Ohren gehauen werden. Nehmen wir Stellung zu, gerne. Ja, dann kommen wir noch zu einem Thema News. Da habe ich eine News nur. Es gibt von Arduino gibt es eine, die haben eine neue Platine entwickelt mit irgendwie einen tollen Prozessor drauf. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war. Aber diese Platine hat sich die Firma Finder gekrallt und hat eine Arduino SPS gebaut, die heißt Opta. Das Ding hat kostet in der günstigsten Variante 122 Euro, hat 8 digitale an 8 digital oder analog Inputs, also die kann man umschalten, mit 24 Volt oder 0 bis 10 Volt und 4 Outputs als Relais mit können bis 250 Volt. Kann man für kleine Projekte SPS programmieren und für 122 hat man eben halt eine Industriegehäuse. Also richtig auf TS-Schiene, auf Traktschiene passt die rauf. Und die nächsten Varianten sind da irgendwie mit RS485 kann die denn mit einer Art zweiten CPU zum Beispiel kommunizieren oder anderen Geräten über Modbus und kostet dann irgendwie 100 keine Ahnung 136 oder so und dann die eine weitere Variante hatte sogar Wireless LAN und Bluetooth die kostet dann irgendwie 160 oder so. 160
zu Euro. Teuer.
Prozessor ist übrigens ein STM.
STM, okay. Ja,
das ist Zwei-Kern-Controller.
Ja.
Der mit M7 und einem M4-Kern kombiniert ist. Was auch immer das heißt. Also ich habe das gerade mal
gegoggelt. Genau. Ja. Und das Tolle daran, das ist nicht nur eine CPU, das gibt es ja auch schon, ich sag mal, für ein Raspberry Pi ein Gehäuse mit so einem, wo man denn so ein industriefähige Raspberry Pi hat. Das Gute hier dran ist, du kannst dir für 16 Euro eine PLC-Umgebung dazu klicken und wie ich das gesehen habe, sieht das aus, als wenn das ein Laufzeitsystem ist von Codesys. Mhm. Und das für 16 Euro, also Codesys 3.0, 16 Euro, tolle Investition, wenn man mal mit dem Programmieren anfangen möchte und sonst keine Chance hat, sich da eine teure SPS ins Haus zu holen. Also von daher ist das ein kleiner Tipp für Einsteiger, Umsteiger oder was auch immer. Ja.
Weißt du, ob der auch eine Webfähigkeit irgendwas hat, irgendeinen Webserver oder sowas?
Ja, der hat auch einen Webserver drauf.
Und ich habe überlegt, das Ding mal zu probieren. Ich baue ja hier gerade mal mir im Garten so ein bisschen Bewässerung.
Ja.
Da so ein bisschen Pumpe ausschalten, so einen Quatsch zu machen.
Ja. Nee, der hat auch so einen Webserver drauf. Kannst du auf der, kannst du auch in dem Entwicklungssystem entwickeln. Wird wahrscheinlich das Codesys-Zeug sein mit dem Runtime und so.
Ja, okay. Ich brauche nur einen ausschalten.
Ja, also genau.
Das braucht jetzt nichts Tolles sein. Aber da werde ich mir das auch mal genauer angucken.
Musst du dann schon in UML erstmal planen dann, ja?
Ja. Ja, das genau. Werde ich natürlich tun. Nur für dich.
Ja, und Struktogramm und Programm.
Ich kann dir dann auch den Code geben, dann kannst du da deinen Test drüber laufen lassen.
Ja, sicherlich.
Ja. Nicht, dass ich mein Garten flute. werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, glaube ich.
Ja, gut. Sonst irgendwelche News noch?
Nö, News erstmal nicht.
Was ist hier schon wieder?
Du piepst.
Irgendwie piepst.
Ja.
Irgendwelche wichtigen Sachen, die Feuerwehr ruft an.
Ja, genau.
Einsatz.
Ich glaube, ich muss die mal wegpacken hier. Einsatz, ja.
Ja, nee, dann habe ich nur noch eine Kleinigkeit. Können wir jetzt noch kurz durchschnacken. Ist auch nichts Großes. Findet auch mal im Garten statt. Ich habe einen Vogel.
Du hast einen Vogel. Also einen kleinen.
Ich habe eine Meise. Eine Meise sogar. Mittlerweile sind zwei. Nee, ich habe mir weiß nicht, 2 Jahren, glaube ich. Ich bin so ein bisschen holzaffin, also ich habe Drechselbank und bastel gern ein bisschen auch mit Holz rum. Und habe ein Vogelhäuschen gebaut. Das ist auch
Ah.
jetzt nicht ganz klein, schon schönes Ding. Und dieses Jahr habe ich mir gedacht, es wäre ja mal ganz cool, so das Nistverhalten von den Dingern mal zu sehen. Und habe da eine kleine Kamera eingebaut, die ich übers WLAN hier bei mir zu Hause erreiche und jetzt immer schön die Vögelchen da beobachten kann. Ja, so ein
Fällt
kleines
es nicht unter
Side-Projekt.
Datenschutz?
Nee, ich hab da,
Hat er das unterschrieben? Achso.
bevor die eingezogen sind, ne, habe ich da ein Schild dran gehängt, Videoüberwachung.
Ja,
Die
okay.
sind selber schuld.
Okay, dann ist richtig. Dann hast du
Ja,
alles richtig gemacht.
so. Ja.
DSVG, was? O, oder wie heißt das noch?
Ja, genau.
Haben sie auch noch unterschrieben.
Mietvertrag wollten sie nicht, weiß auch nicht warum. Nee, ist mega interessant. Am Anfang war es natürlich ein bisschen, ja, kam immer irgendwelche Viecher rein, wieder raus, wieder rein, wieder raus. Irgendwann fing dann aber 2 Meisen an, da Nistmaterial anzuschleppen und es geht echt verdammt schnell. Das ist echt der Wahnsinn. Unser halber Hund ist jetzt mittlerweile in den Kasten drin, weil die natürlich auch Haare sammeln. Und genau, mittlerweile haben sie auch schon 5 Eier. Das heißt, Mutti ist jetzt schön am Brüten. Und der Vater muss zusehen, dass er Essen rankriegt für Mutti.
Sauber.
Ja, es ist wirklich ganz lustig. Ja, aber nur so nebenbei.
Ja.
Ja, mal gucken. Ich gucke mal, ob ich irgendwo eine Stelle finde, wo ich ein paar Videos mal hochladen kann, wenn
Aber euer
Interesse
Hund
ist,
ist
kann
noch
der.
da, nicht, dass die den auch mit essen.
Es bellt jetzt aus dem Nistkasten. Nee. Die sammeln die ganzen Haare von den Viechern natürlich ein. Ne?
Ja,
Genau.
ist was Weiches.
Ja. Genau, da werde ich jetzt mal gucken, dass ich irgendwo mal eine Stelle finde, wo ich das hochladen kann. Vielleicht bei uns auf der Home. Nee, ich glaube, das geht gar nicht. Ne?
Das
Ah,
kommt,
das muss ich mal
ja,
angucken.
ich weiß
Also
nicht,
hier
wie viel
zwei, drei
Platz du.
Videos. Genau. Ja, das ist ja auch die. Ja, ist egal. Gucken wir uns an. Vielleicht bei Interesse könnt ihr da mal reingucken. Genau. Nur ein kleines Side-Projekt. Wollte ich mal mitgeteilt haben.
Das war unsere Krabbelkiste, genau.
Genau.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, für heute haben wir. War schon
Ja,
die
war schon wieder
längste,
fleißig.
ja, längste Folge ever.
Echt? Haben wir
Ja, ich
lieber eine
glaube.
Stunde gemacht?
Nee,
Doch,
haben wir
letztes
noch
Mal
nicht.
war auch eine Stunde.
Nee, 54 Minuten oder so.
Stunden.
54 Stunden. Ich glaube, wir waren noch nicht so lang. Aber hält sich alles noch an Grenzen. Länger wollten wir
Genau.
ja sowieso nicht machen.
Nee. Passt wunderbar.
Super gut. Nächstes Thema, ja, wissen wir noch nicht. Werden wir uns dann anschauen und was dabei rauskommt.
Entweder
Aber
denken wir
uns,
spontan was Neues.
ja.
Genau, entweder denken wir uns was aus oder ihr habt Vorschläge. Die nehmen wir
Genau.
natürlich wieder gerne entgegen.
Ja, gerne gute Vorschläge oder überhaupt Feedback an info@nerdarray.de, dass wir ja wissen. Also Feedback, ob positiv, negativ, wär ganz nett von euch.
Wer keine E-Mails schreiben will, wir sind auch bei Facebook und wie heißt das andere? Twitter.
Ja, genau.
Könnt ihr auch was schreiben?
Und ja, dann freuen wir uns auf Feedback und weiteren Zuhörern und wünschen ja alles Gute bis zum nächsten Mal.
Ja, frohe Pfingsten können wir fast schon sagen, ne?
Ja.
Nein,
Ja.
so weit ist es noch nicht. Mal gucken, wann wir das
Und
nächste
zum
Mal
ersten Mai
aufnehmen.
nicht das Lumpern anfangen. Ja.
Genau, wir programmieren jetzt in den Mai.
Ja.
Ja.
Genau. Alles klar. Alles Gute. Tschüss.
Bis dann. Ciao,
Ja,
ciao.
tschüss.